Jo, hallo, hier ist Sebastian mal wieder. Nach etwas längerer Zeit gebe ich zu, ich habe ja sträflich vernachlässigt. Es war einfach nicht viel Zeit. Ich war einfach echt sehr beschäftigt in letzter Zeit. Will das jetzt aber wieder aufnehmen, wieder verstärkt, ja, dass ich jetzt auch mal wieder, jetzt entspannt sich's auch mal wieder ein bisschen. Und ich wollte einfach mal so ein kleines Update machen. Also, das ist eine Kombi wieder aus Podcast und Video, also das glaube ich auch auf beiden Plattformen publizieren. Falls es euch interessiert. Also ich wollte einfach mal, worüber wollte ich heute mal erzählen, so was habe ich denn jetzt, bin ich ja neu berufen worden. Ja, also das heißt, ich bin jetzt Professor und seit April, wie ist das alles angegangen? Was habe ich so gemacht? Was hat viel Arbeit gemacht? Was für Aktivitäten habe ich einfach gemacht? So generell einen Eindruck will ich mal scheren einfach. Und auch, wie das Leben so einfach ist als Professor. Das interessiert vielleicht die, die sich auch für die Karriere interessieren. Wobei ich natürlich erstmal, wie gesagt, nur einen kleinen Einblick habe. Es liegt ja noch viel vor mir. Ich habe erstmal einen kleinen Eindruck gewonnen, aber das kann ich ja mal erzählen. Und dann, was ich so für Pläne habe und auch welche Themen wir als nächstes behandeln wollen hier in unserem Kanal, ja, das wollte ich euch auch mal fragen. Da kommt dann also auch so eine Umfrage. Ich kann euch mal so ein paar Ideen scheren, die wir uns so gedacht gemacht haben, was man machen könnte. Okay, ja, erstmal, warum habe ich so viel Zeit ins Land gehen lassen? Also ich weiß es nicht, ob ihr das so auch so empfunden habt, aber ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht so viel aufgenommen habe. Es liegt einfach, also ich hatte echt viel zu tun einfach. Also der Anfang des Jahres, im April, da war es noch nicht so. Da war es eigentlich sehr entspannt auch, ja, aber da war halt dieser Krieg hat mich sehr belastet auch, ja, muss ich zugeben. Aber dann wurde es also habe ich mich auch viel mit Politik und so weiter und dieser ganzen Situation und den ganzen Hintergründen auch mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt, was ich vorher überhaupt nicht gemacht habe. Ich war echt naiv, ne? Aber gut, das wäre schon mal ein anderes Thema wieder. Darauf wollte ich jetzt gar nicht zu tief einsteigen. Aber dann ging halt die Vorlesung krass los, ne? Und da musste ich auch einfach viel vorbereiten. Und wie es so immer ist, ne? Das geht wahrscheinlich auch jedem so. Man arbeitet unter Druck am besten. Also ich zumindest. Also da bin ich auch, da habe ich auch meine beste Leistung, ehrlich gesagt. Ich brauche immer so ein bisschen Druck. Ja. Und wenn dann die Vorlesungen so rankommen, dann, oh Gott, jetzt muss es aber losgehen. Und dann bin ich aber auch sehr beschäftigt. Und da bin ich jetzt echt nicht dazu gekommen. Ich habe zwar schon Videos aufgenommen. Ich habe da vielleicht mitgekriegt vom Masterkurs. Aber da ist es, also warum mache ich das da? Da ist es so, dass ich, das ist so ein Blended Learning Ansatz. Das sind also Studierende, die eigentlich voll arbeiten, die das nebenher machen und die dann entsprechend, der Hauptmodus ist so, die ziehen sich das, was ich da aufgenommen habe, rein und dann gibt es natürlich noch einen Sack voll Übungen und das ist natürlich für welche, die im Kurs nicht eingeschrieben sind, nicht erreichbar. Müsst ihr schon euch einschreiben lassen sozusagen, um das zu sehen oder um da mitzumachen. Ihr kriegt natürlich meine Beratung und so weiter. Aber das läuft halt asynchron. Ne? Das ist das Wesentliche. Es gibt auch ein paar Präsenzveranstaltungen und es gibt auch ein paar synchrone Online-Veranstaltungen. Also so ein ganzer Mix. Ne? Die Videos, die habe ich halt hier auf der Plattform auch geshared. Aber ja, und da ist so ein enger Zeitplan. Der Zeitplan hängt an da immer so im Nacken. Man produziert, ich rettet mich immer so von Woche zu Woche so ein bisschen, weil ich eben nicht nur die Vorlesung habe, sondern auch viele andere. Das ist auch eine gute Überleitung zum ersten Thema. Wie hat das alles gestartet? Also wie gesagt, im April erstmal bin ich da aufgeschlagen und da war erstmal gar nicht viel los. Ich habe mich gewundert. Das war einfach, es war schon alles ausgeplant, die Vorlesung. Und ich musste erstmal eigentlich, hatte gar keine Verpflichtung. Das ist generell, wie ist das Leben als Professor? Ne? Es ist einfach so, man hat unheimlich viel Freiheit. Das heißt jetzt aber eben nicht, dass man einfach nur rumpimmelt oder so, sondern es ist einfach, du bist wie so ein Unternehmer, würde ich das mal vergleichen. Man ist so unterwegs wie so ein Unternehmer, der sich selbst auch seine Ziele steckt und dementsprechend sich selbst auch antreiben muss. Also das, Ich glaube, das ist auch das Wesen. Das wird auch in der Berufung sozusagen abgeklopft oder anhand dessen, was du schon so gemacht hast, was du für ein Typ bist, dass die Wahrscheinlichkeit halt gering ist, dass einer berufen wird, der jetzt einfach nur eine ruhige Kugel schieben würde. Obwohl das ja theoretisch, ja, rein theoretisch möglich wäre. Ich meine, die einzige Verpflichtung, die man formal hat, ist die Lehrverpflichtung. Ja, die Lehrverpflichtung, das heißt, man muss halt so und so viel sogenanntes Lehrdeputat erfüllen. Also Lehrdeputat heißt, so und so viel Semester, Wochen, Stunden muss man erfüllen. Das ist an der Universität sind das üblicherweise 9 Semesterwochenstunden, an der Hochschule, ja, sind es 18. Ja, also doppelt so viel. Die kann man sich aber reduzieren lassen. Zum Beispiel, ich bin jetzt neu berufen, da werden schon mal 4 abgezogen. Da habe ich also nur 14. Und dann komme ich gleich noch drauf, ne, da habe ich mir auch ich habe einen Forschungsantrag gestellt, der ist auch genehmigt worden, weil ich eine gute Idee gehabt habe. Und da gibt es nochmal eine Reduktion. Also du kannst maximal auch auf 9 reduzieren und da hast du das gleiche Niveau wie an der Uni. Ja. Und an der Uni kannst du, glaube ich, nicht großartig reduzieren. Also die andere Möglichkeit zu reduzieren ist auch sowas wie, wenn man bestimmte Ämter übernimmt in der Hochschule, zum Beispiel, wenn man Dekan ist, ja, oder wenn man Fachleiter gibt's so, weil so ein Konstrukt gibt's bei uns, der ist halt fachlich, hält jetzt die Studiengänge so zusammen und muss so ein paar Dinge genehmigen und so weiter. Oder, also, das ist die große Überschrift für das ist so akademische Selbstverwaltung, wie man immer sagt. Also verschiedene Pflichten, die da übernommen werden, die also mehr so in diese Hochschulpolitik gehen. Ja. Also die Hochschule verwaltet sich halt selbst, deswegen akademische Selbstverwaltung. Also insbesondere sind halt auch die Professoren damit eingebunden in solche Ämter und dann gibt's auch eine Reduktion. So, und das sind die einzig formalen Dinger. Also wenn du deine Lehrverpflichtung nicht einhältst, dann hast du ein Problem. Ja. Das ist nicht okay. Du bist ja auch Beamter, ne? Also man ist ja Beamter, klassischerweise als Professor. Und demzufolge ist man dem Staat verpflichtet oder hat halt quasi so eine Dienstpflicht. Die ist aber deutlich, eben weil es eben akademischer Betrieb ist. Und weil man im Grundgesetz die Freiheit von Forschung und Lehre garantiert ist man ganz anders als alle anderen Beamten eigentlich. Ne? Also die normalen Beamten, die haben ja schon ganz normale Vorgesetztenhierarchie und sind dann natürlich, die Vorgesetzten sind dann weisungsbefugt, die können dann halt Anweisungen geben und so weiter. Und das ist halt bei Professoren überhaupt nicht. Man hat da überhaupt keinen Chef. Ja? Also rein formal ist der Präsident oder der Rektor, ja, der Einrichtung, der ist einem schon weisungsbefugt. Aber ansonsten, also auch der Dekan, das ist quasi ein Primus inter pares. Also der ist halt quasi untergleichen, ist er halt einer, der quasi wie so eine Vorrangstellung hat, weil er halt der Chef von dem Fachbereich oder von der Fakultät ist zum Beispiel. Aber der ist jetzt einem nicht vorgesetzt oder so. Also man ist wirklich allein unterwegs. Und deswegen würde ich das am ehesten mit so einem Unternehmer vergleichen. Also Entrepreneur vielleicht. Aber ohne den wirtschaftlichen Druck. Dafür natürlich. Also das heißt, ich meine, ich habe schon Kunden. Die Kunden sind die Studierenden, ne? Wenn die, da ist quasi auch so ein Feedback-Cycle drin, der darin besteht, dass die mich ja evaluieren. Also die machen, die Lehre wird evaluiert. Aber wenn ich eine gute Evaluation bekomme, dann kann ich nach 3 Jahren, wo ich da so und so viel gute Evaluation bekommen habe, kann man beantragen, so eine Leistungszulage, kriegt man quasi wie einen Bonus, ne? Und wenn man das in Folge bekommt, dann wird er auch festgeschrieben, also dann wird er entfristet. Das erste Mal ist es nur für 3 Jahre befristet, danach wird er entfristet und dann ist er auch ruhegehaltsfähig. Also am Ende kriegt man so eine Pension oder Ruhegehalt und das ist die Frage, wie ist ein bestimmter Prozentsatz von dem, was man halt verdient hat. Und dann wird das die Frage halt, was ist 100% quasi? Und das, wenn man das entfristet, dann zählt es damit rein. Genau. Aber wenn ich eine miese Evaluation habe, okay, das ist natürlich nicht gut, ja. Also man macht das alles, das ist es halt, ne? Auch so wie so ein Unternehmer halt. Du machst das aus Selbstverwirklichungsgründen. Du machst es, weil du halt irgendwie noch Ziele hast. Komm ich da gleich noch drauf, ne? Aber du willst halt irgendwie was auch bewegen. Du machst das halt aus Passion auch, ne? Also deswegen, ich glaube, das ist der Auswahlprozess, dieser Berufungskommissionsprozess, der ist im Grunde auch so designt, dass man natürlich bei aller Politik, die da passiert und auch sicherlich braucht man viel Glück dabei und wissenschaftliche Exzellenz und so weiter und so fort, Aber der garantiert schon irgendwie, dass es Leute so sind halt, die irgendwie auch so einen Drive haben, die halt irgendwie was erreichen wollen, die was Cooles machen wollen, die für die aber eben auch das Geld, und das ist auch ein entscheidender Unterschied zu einem Unternehmer sicherlich, das Geld nicht das Allerwichtigste ist. Also ich will jetzt nicht den Unternehmer unterstellen, dass da immer das Geld wichtigste ist, aber natürlich ist, wenn man eine Firma hat oder so, ist, oder in der Wirtschaft arbeitet auch, ja, da ist das Potenzial dessen, was man verdienen kann, ja, das ist deutlich höher. Ja. Aber du hast halt dafür diesen Druck, du musst deine Kunden bedienen, und ich, wie gesagt, ich muss das halt auch irgendwie studieren, na, dass ich, weil ich kriege ja die Evaluation, aber ich meine, so richtig ist das kein Druck in dem Sinne. Aber ich mache mir den nur selbst. Ja. Ich mache mir den selbst, weil ich auch eine gute Lehre machen will. Das ist mein eigener Anspruch. Aber es ist natürlich deutlich anders. Ich würde mal so vergleichen, so wie negativer, positiver Stress. Ja. Wenn du den Druck von außen hast, ich muss das jetzt, sonst geht mein Unternehmen, meine Existenz baden, ist das natürlich ein anderer Druck, als wenn ich mir sage, erstmal bin ich safe. Aber ich mache das halt, weil ich das machen will, weil ich gut sein will und so weiter. Das ist halt irgendwie eine andere Sache. Und demzufolge ist, ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ich finde das einfach sehr gut, ja. Dadurch kann auch Kreativität halt einfach wachsen. Ich finde das halt cool, diese Möglichkeit zu haben. Und unter diesen Bedingungen kann ich einfach auch super arbeiten und, glaube ich, auch eine gute Leistung bringen, ja. Das macht für mich auch den Reiz von der ganzen Geschichte aus. Aber muss jeder selber wissen. Es gibt auch andere, die dann sagen hier, ich will lieber irgendwie in einem größer skalierenden Geschäft sozusagen irgendwas bewegen oder so. Das ist auch total ziemlich cool. Oder manche sagen, ich will einfach, mir ist auch dieser Weg zu lang bis zur Professur zum Beispiel, oder ich mag das nicht so akademisch arbeiten oder forschen oder sowas. Ich will einfach was Cooles machen im Team, in einer Firma zum Beispiel, und dann da irgendwie die klassische Karriere machen, gutes Einkommen haben und so weiter, ist halt alles legitim. Ne? Aber jeder ist da auch ein bisschen anders. Aber wenn man halt sagt, was ist das wesentlich bei der Professur oder was macht das da aus, ist es nicht unbedingt das Geld, es ist gut bezahlt, kann man nicht sagen. Ja? Aber das wird nicht der Primärtreiber sein, sondern es ist mehr diese Freiheit, zumindest was mich angeht. Ja? Manche machen sicherlich auch aus Prestigegründen. Das ist halt einfach noch, obwohl diese Titel und so weiter, obwohl die immer eine geringere Rolle spielen, würde ich mal sagen. Heutzutage ist alles ein bisschen liberalisierter, dass man jetzt, früher war das halt irgendwie so eine Instanz, ja, so einen Titel zu haben, Doktor oder Professor halt und so weiter. Heutzutage weicht das alles ein bisschen auf, was ich auch begrüßenswert finde. Das ist ja im Grunde, na, das ist halt auch irgendwie ein Job, der halt sich durch diese coolen Features auszeichnet, auf die ich gerade eingegangen bin, aber ich kann mich genauso irren oder ich lerne auch jeden Tag was dazu. Das ist jetzt nicht dadurch, dass man da irgendwie so einen Statuswechsel hatte, dass man jetzt irgendwie voll alles weiß oder irgendwie sowas, was man früher halt, wenn man jemanden auf so einen Sockel stellt, so irgendwie damit mit irgendwie implizit ausgedrückt wurde. Das ist, halte ich alles für Bullshit. Also ich finde das okay, dass, aber manche machen das sicherlich noch, so eher konservative, ältere Kollegen sicherlich, die halt das auch aus Prestigegründen sicherlich machen. Ne? Aber ist egal. Ne? Aber so ist es quasi. Also man hat unheimlich viel Freiheit. Wie gesagt, hat formal nur diese Dinge, aber eben auch letzten Endes viel Verantwortung. Du musst dich halt immer motivieren. Was heißt musst? Du machst es automatisch. Du bist halt einfach so drauf. Du willst halt irgendwas Cooles machen. Ja. Du hast halt die unheimlich geile Freiheit, einfach mal was auszuprobieren. Ja. Früher war es eben, weil vorher bei Zalando oder bei der Firma, das war super, super. Ja. Also wäre es nicht die Professur gewesen, wäre ich da nicht weggegangen. Oder halt, sag ich mal, vergleichbares Unternehmen. Also so, wo du halt Informatik machen kannst, wo du Probleme lösen kannst, wo du auch, ich hatte auch ein super Team, ich hatte einen super Chef. Es war einfach Glück. Also habe ich einfach, es war das beste Team. Vorher hatte ich noch nie sowas. Und das ist auch selten zu finden. Ne? Also wenn man einen Chef hat, der einen wachsen lässt, ja, der einen einfach auch ausprobieren lässt und dann halt, dann fängst du an, einfach deine Probleme selbst, also weil es einfach cool ist, das zu lösen, was auszuprobieren. Dadurch schaffst du unheimlich viel Mehrwert, wenn du so von der Leine gelassen wirst, als wenn du so an der kurzen Leine gehalten wirst, wie viele konservativere Chefs das noch so machen. War also außergewöhnlich. Ja, hätte ich nicht gewechselt. Und da hat man auch Aber trotzdem warst du natürlich, ja, du warst halt in so einem Team eingebunden und wir hatten halt diesen Kaizen-Freitag, das hatte mein Chef da eingeführt. Das hat nicht immer geklappt, aber vom Prinzip hattest du, am Freitag solltest du eigentlich keine Meetings machen oder dich irgendwas mit der Arbeit beschäftigen, sondern was für dein Self-Development machen. Also irgendwas, wo du irgendeine Weiterbildung machst, was dich selbst weiterbringt oder was du gerne schon mal ausprobieren wolltest. Ne? Gab es auch keine Vorgaben. Es hat nicht immer geklappt, weil manchmal musste halt doch Meetings machen oder es war halt doch irgendein Problem, das man jetzt irgendwie konkret lösen musste. Aber so war erstmal die Idee und das konnte man auch echt machen. Er hat einen sich da auch total voreingestellt, ja, um einem das zu ermöglichen. Und als Professor, würde ich mal sagen, hast du eigentlich immer Kaizen-Freitag. Das ist nochmal der Unterschied. Das ist nochmal eins obendrauf. Ja. Und das ist halt cool, weil du kannst einfach sagen, hey, mich interessiert das jetzt mal, ich will das mal rausfinden. Oder mich interessiert das jetzt mal, oder ich will jetzt die Lehre geil machen und da probiere ich jetzt das mal aus und dann, ah, oh, cool, das funktioniert so und so und jetzt bringe ich das denen bei. Das ist so cool, ja. Also, mega. Ne? So. Und was habe ich jetzt so konkret gemacht? Also ich habe die Agenda, die ich eingangs erzählt habe, backe ich jetzt nicht so nacheinander ab, das habt ihr schon gemerkt. Immer wenn ich anfange zu reden, fängt das immer an, so ein bisschen im Kopf miteinander vernetzt zu werden. Aber das war jetzt schon ein bisschen so das Feedback, wie das Leben ist als Professor. Aber was habe ich jetzt konkret gemacht? Jetzt nochmal zum ersten Punkt zurück. Also ich hatte Vorlesungen vorzubereiten. Ich hatte gemacht Netzwerke, ging es los. Also dieses ganze ISO-OSI-Modell und so weiter. Das kann ich euch auch nochmal reinstellen. Ja. Da habe ich das Präsenz gemacht. Dann Betriebssysteme waren ein großer Komplex. Da musste ich nochmal viel, viel wiederholen, weil ich das selbst alles nicht mehr auf der Pfanne hatte. Schon eine Weile her, dass man sich, also Betriebssystem nochmal so in der Tiefe sich so selbst reingezogen hat und ausprobiert hat auch. Dann habe ich Mathematik, ja, also habe ich Grundlagen der theoretischen Informatik sozusagen. Hat viel mit Beweisen zu tun und so weiter, also mathematische Grundstrukturen einzuführen. Und dann halt diesen Masterkurs, ne. Klingt erstmal gar nicht so viel, aber es ist schon echt aufwendig, ja. Also ich erstmal, du musst es ja ausprobieren. Du willst ja auch praxisrelevant machen. Du willst ja nicht nur Folien machen oder so. Erstmal die Folien, das ist auch schon aufwendig, ja. Okay. Dann musst du ja erstmal, was erzählt man einfach? Wie strukturiert man das, ja? Und dann, genau. Und, das ist auch ein enormer Lernprozess, habe ich auch gemerkt. Ne? Also ich bin jetzt noch längst nicht zufrieden. Es ist ganz gut gelaufen. Ich habe auch super Feedback bekommen. Aber es ist schon ein langer Prozess, wie man das jetzt irgendwie... Ich sehe da so viele Möglichkeiten, wie ich das besser machen kann. Am Ende unterschätze ich auch immer regelmäßig, merkt man auch in meinen Podcasts beziehungsweise Videos, wie lange das dauert. Also erstmal die Vorbereitung sowieso, aber auch... Ich denke immer, das ist viel zu wenig Stoff. Und am Ende ist es viel zu viel. Ich komme ja meistens gar nicht durch oder es braucht ewig. Zum Beispiel beim Masterkurs, da hatte ich die Intro-Veranstaltung. Da ist dann hinterher rausgekommen, ich sollte eigentlich nur 1 bis 2 Stunden so Videos machen, na, wenn ich das überhaupt mache. Manche machen auch mehr einfach nur mit Lesen. Und ich habe, als ich das aufgenommen hatte, was ich mir da vorgenommen hatte für die Intro, hatte ich 8 Stunden Videomaterial. Und da werden die machen das nebenberuflich und die machen nicht nur dieses Modul, was ich mache, sondern auch noch andere. Und da werden die natürlich, das schaffen die nicht, ja. Also wenn ich das jedes Mal 8 Stunden machen würde. Und so, als ich das aber konzipiert, dann habe ich halt gnadenlos gekürzt dann. Man muss immer Auswahlen treffen. Und daran muss ich mich einfach noch gewöhnen, dieses Tuning. Ich schätze immer, das ist einfach, das ist zu trivial und so weiter. Da sind wir ruckzuck durch und dann ist es aber irgendwie doch nicht so. Ja. Oder Mathe, total unterschätzt, ja, Mathe. Generell, gute Überleitung zu einem anderen Thema, was ich mal irgendwann aufnehmen wollte, dieses Imposter-Syndrom. Daran leide ich auch oft, vielleicht nicht so in dieser psychologisch tiefen Form, aber dass man immer so dieses Gefühl hat, Mensch, eigentlich kann ich nichts, ja, aber ich bin eigentlich hier nur durch Zufall. Und die werden sofort merken, ja, Mann, das ist ja einfach nur trivial, was der erzählt. Aber es ist dann nie so. Ja. Es ist nie so, es ist einfach nur Einbildung vorher. Also, genau, also das gleich, was man so mitkriegt, meine Güte. Ja, so, und dann hat man halt die Folien und dann will man das natürlich praktisch machen. Die sollen also möglichst was tun, also im Betriebssystem oder Netzwerke oder ich will auch was Modernes machen. Da haben wir viel mit Cloud gemacht, also Docker natürlich auch, Kubernetes, AWS ein bisschen. jeweils in Netzwerke und Betriebssysteme, was ist da damit verwandt und was tut man denn im Unternehmen? Ja, da fange ich jetzt selten direkt an, im Kernel irgendwas rumzufummeln in Linux, sondern du baust wahrscheinlich eher eine Web-Applikation, da nimmst du halt irgendwelche Technologien, die in der Cloud üblich sind. Allerdings kann es natürlich auch sein, wenn du eingebettete Systeme schreibst zum Beispiel, dass du dann dich auch mit einem anderen Betriebssystem, als was man hier so handelsüblich verwendet, zum Beispiel ein Echtzeitbetriebssystem auseinandersetzt und dann auch low-levelig im Rechner ganz unten in den Eingeweihten irgendwas tun musst. Kann auch passieren. Und das deswegen macht es auch Sinn, Betriebssysteme mal richtig tief zu verstehen. Ne? Aber eben auch viel Übung mit reinzubringen. Und das muss man halt vorher ausprobieren, muss dir selber klar machen. Ja. Ich werde da nicht selbst die Fehlersuche machen, während ich das vorführe oder so. Das ist ja doof. Ja. Also das muss jetzt nicht alles wie beim Schnürchen klappen. Ich will da keine Show abfackeln, aber muss schon das Gefühl haben, ey, das funktioniert so. Und das kostet einfach Aufwand. Das ist viel aufwendig. Und ich will das auch noch weiter verbessern, indem ich ein paar Plattformen zur Verfügung stelle, baue. Sowas wie bei Security gibt's so eine Plattform, The Juice Shop. Ja, das ist also so eine Web-Applikation, also der Saftladen, ne? Das ist wie so ein Scherz auch gemeint. Also eine Web-Applikation, die so einen Webshop, einen E-Commerce-Shop darstellt und die halt unheimlich viele Schwachstellen hat. Und du kannst es einfach starten und dann kannst du das selbst hacken. Dann kannst du dich also super damit trainieren. Und solche Plattformen würde ich gerne auch für Betriebssysteme, Netzwerke, dass man gut damit experimentieren kann. Irgendwie sowas in die Richtung noch bauen oder vielleicht irgendwelche Projekte bauen lassen. Da bin ich noch am Überlegen. Okay. Ja, als nächstes kommt dann auch als nächste Vorlesung Security, werde ich wohl reingehen. Und das bin ich auch Modulverantwortlicher. Und ich würde am liebsten noch viel mehr machen. Ja, also die Lehre macht mir auch einfach Spaß. Ich finde einfach sehr viele Themen ziemlich cool. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder zu viel mache. Ja, weil es bringt dir nichts, wenn du dein Lehrdeputat, ja, was ich am Anfang erklärt habe, wenn du das krass überziehst, dann kannst du zwar, das ist wie so eine Art Guthaben, da kannst du dann in einem anderen Semester machst du dann halt weniger, reduzierst du, sodass es wieder ausgeglichen ist. Wie Überstunden, könnte ich mal sagen. Allerdings hast du kein, also, das ist immer so eine Sache. Da musst du natürlich auch einen Ersatz finden, da muss ja einer dich dann vertreten und so weiter. Und ja, und vor allen Dingen, du willst ja dann am Ende, zumindest ist es auch mein Anspruch und so ist es ja auch im Grunde, auch wenn du jetzt keine formale Verpflichtung hast, aber im Grunde angedacht, dass du nicht nur Lehre machst, sondern eben auch Forschung. Das ist ja dieses Humboldtsche Ideal, ne? Dass man da also die Einheit von Forschung und Lehre, dass das ist sozusagen das Wahre, ja, das sollte man anstreben. Und dementsprechend will ich eben auch Forschung machen und hab da auch, das ist auch eine Aktivität, die ich gemacht habe im Sommer. Da habe ich einen Forschungsantrag gestellt. Der geht erstmal nur 6 Monate und der ist im Grunde dafür da, dass man den Vollantrag, der dann über 3 oder 5 Jahre läuft, stellt. Ja. Also mit einem Thema, was cool ist, da muss man halt so beschreiben, was hat man vor, was gibt's für verwandte Arbeiten, wie will man das angehen. Man muss der Community klar machen, dass das irgendwie ein Thema ist, was es wert ist, untersucht zu werden, was es so noch nicht gibt und auch demonstrieren, dass du es fachlich und von planerisch irgendwie im Griff hast, dass das Sinn ergibt. Ja. Und die haben es auch genehmigt und jetzt muss ich aber jetzt zu Potte kommen, den richtigen Antrag zu schreiben. Ja, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten bei verschiedenen Organisationen, zum Beispiel, also in dem Fall war das Institut für angewandte Forschung in Berlin und dann gibt es als nächstes, also für den Vollantrag wäre ich wahrscheinlich auch in diesem IFAF, ja, also dass die das finanzieren oder das BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung oder DFG. Ja, das sind so die Klassiker. Es gibt dann natürlich noch wildere wie das European Research Council, aber da habe ich keine Chance. Das ist also sehr, also je höher es geht, desto größer die Konkurrenz, desto schwieriger. Ja, DFG ist schon sauschwer. Ja. Aber da habe ich so 2 Ideen, was ich machen will. Ein Forschungsantrag ist gestellt und dann werde ich das mal noch, das muss ich jetzt mal forcieren, dass das mal zu Potte, also bis März habe ich Zeit, dann läuft der erste Antrag aus, dann gehen auch wieder geht die Lehrverpflichtung wieder hoch, dann wird es wieder schwieriger, also ich muss möglichst schnell den Antrag fertig kriegen. Ja, Das ist auch so. Also Forschung will ich mich unbedingt konzentrieren. Und so perspektivisch, das bin ich immer schon bei Plänen, auch ins Ausland. Also die HWR gerade, die macht viel mit Ausland. Also Auslands man kann zum Beispiel ins also Vorlesungen machen im Ausland. Gibt es so Partnerhochschulen, ja, die haben so Kooperationen mit anderen Hochschulen. Du kannst aber, dann gibt's also die Dachorganisation, die das dann finanziert auch, das ist zum Beispiel Erasmus in Europa oder DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, wenn es außerhalb von Europa ist. Das ist eine Möglichkeit so, und da kann man, ja, ich würde gerne in die USA gehen. Ja, Neuseeland gibt's auch, eine Partnerunion, das klingt alles sehr cool. Ja. Es gibt auch in Europa natürlich, ja, UK oder was. Mal gucken, das würde ich gerne auch mal angehen. Und aber jetzt natürlich nicht in den nächsten direkt, ja, in der nächsten Zeit erstmal die Vorlesung weiter verfeinern. Dann sind ja noch andere Themen auch, wie zum Beispiel Security, ein ganz neues Thema. Das entspricht zwar meinem Background, habe ich auch gute Vorstellungen, was ich da machen will, aber muss erstmal aufgesetzt werden. Ne? Und wenn das dann alles gut läuft mit der Lehre und auch die Forschungsanträge laufen und ich vielleicht die nächsten Anträge genehmigt sind, und damit habe ich dann wieder eine dauerhafte Reduktion des Lehrdeputats plus Funding für zum Beispiel eine Stelle für Mitarbeiter, das wäre halt cool, ne? Darum geht's ja auch. Man wirbt Drittmittel ein quasi, auch vielleicht mit Firmen zusammen. Dann kann ich dieses Auslandsthema eher angehen. Ja, alle 3 Jahre hat man auch als Professor das Recht, ein Forschungssemester, also wo man gar keine Lehrverpflichtung hat, einzubauen. Auch Stichwort Freiheit, ne? Da hat man also gar keine Verpflichtung. Man kann halt sich voll auf die Forschung konzentrieren. Alle 3 Jahre kann man das beantragen. Was auch sehr, sehr cool ist, ja. Und das ich natürlich auch verwenden würde. Und da würde ich halt gucken, wenn man sich halt klassischerweise, wenn man ins Ausland geht, und entweder, also diese Kooperationen, die ich erwähnt habe, die gehen darüber, dass man hauptsächlich Lehre macht im Ausland. Ja. Und ansonsten, wenn es um Forschung geht, sucht man sich am besten Leute raus, an anderen Hochschulen, die man cool findet, und Leute, die auch thematisch an dem arbeiten, was man halt macht. Und dann versucht man da Kontakt aufzunehmen, und wenn die einen halt einladen, dann kann man, also du brauchst quasi so ein Touchpoint da drüben, dass man demonstriert, ey, mit dem arbeite ich dann auch zusammen an der Forschung. Und dann könnte man da auch hin, und das wäre halt cool. Also zum Beispiel, dass man das vorbereitet fürs Forschungssemester und dann, was ich in Kalifornien da mal cool so eine Forschungsding angeht. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, auch eine Idee für ein Video nochmal drüber auszudetaillieren. Das ist sehr wichtig in der Forschung oder im akademischen Leben auch, dass nicht nur in der Industrie, aber dann natürlich auch, ja, in Netzwerken. Das ist ganz wichtig, dass man solche Kontakte bekommt, dass man solche Möglichkeiten sich dann selbst schafft. Also quasi die Agenda, ne? Lehre erstmal on speed kriegen, noch weiter verfeinern, besser machen, noch cooler machen, ne? Dass es möglichst praktisch ist auch. Dann die Forschung, diesen Forschung aufbauen, dass man halt Anträge durchbekommt, erste Veröffentlichung macht, nachdem ich jetzt eine Weile keine Veröffentlichung gemacht hatte, ja, weil ich im Job war und so weiter. Jetzt muss ich wieder hochfahren sozusagen, um sich wieder so eine Reputation aufzubauen, um dann wieder das Netzwerk zu erweitern, und dann läuft das sozusagen. Also das ist auch wieder der Vergleich mit dem Entrepreneur, okay? Also du baust dir halt wie so eine kleine Firma, die halt akademische Forschung macht und Lehre betreibt, okay? Das ist also nicht, dass wir ein Produkt ansonsten bauen. Aber du baust dir das auf und dann ziehst du das hoch und dann hast du dann auch wieder Mitarbeiter, dann hast du ein Netzwerk, dann hast du Kontakte, dann kannst du halt forschen und dann wächst du halt immer größer und deine, ja, und das ist auch so das Ziel. Ja. Das ist cool. Genau. So, und jetzt zum Schluss noch, nachdem ich jetzt so einen kleinen Einblick gegeben habe, was mich persönlich betrifft, ja, was ich für Pläne habe, wie das alles lief, wollte ich noch mal ganz kurz, wir haben so aufgeschrieben, was man so für Themen macht, ja, machen kann als nächstes, ja. Jetzt hier im YouTube-Kanal, den führe ich natürlich auch weiter fort, ne? Also eins, ich habe hier so ein Dokument offen, da kann ich auch gleich mal reingucken und dann kann ich auch mal ergänzen, wenn mir jetzt noch was einfällt, aber wir haben auch verschiedene so Kategorien. Also das eine ist erstmal so Mathematik und Theorie. Da haben sich einige also basierend schon auf Feedback, die manchmal ankommen, also die ihr jetzt als Community an YouTube, an Videos schon drangehängt habt, habe ich schon mal rausgehört, zum Beispiel Mathe und Theorie, das fanden manche ganz cool, weil sie das irgendwie auch gerade an der Uni oder Hochschule irgendwie gelehrt bekommen und dass man das nochmal von einer anderen Perspektive irgendwie erklärt bekommt, fanden manche ganz cool. Also, was können wir da machen? Zum Beispiel diese ganzen Mathe-Vorlesungen, die ich halt halte, wie so weil die Grundlagen der theoretischen Informatik, auch erstmal so eine ganz Einführung, das ist es genauso auch für die Mathematik, zum Beispiel, wenn man Mathematik studiert, man genauso verwenden, diese Grundlagen. Also erstmal sowas wie Mengen und Prädikatenlogik, Aussagenlogik, grundlegende Strukturen, Mengenrelationen, Funktionen und Eigenschaften darüber. Schon so die Linealgebra vorbereiten sozusagen. Könnte man auch Linealgebra, könnte ich auch machen. Das halte ich jetzt zwar nicht, aber könnte man machen. Und dann theoretische Grundlagen der Informatik, also sowas wie Automatentheorie, formale Sprachen, Berechenbarkeitstheorie, Komplexitätstheorie und so weiter. Sowas könnte ich schon mal auch so ein paar Videos produzieren. Ja, Kryptographie, Einführung in die Zahlentheorie, Algebra sicherlich auch, da habe ich auch Erfahrung mit. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Dann RSA, ich weiß, ich habe es lange vernachlässigt, RSA, da haben wir ja, habe ich ja ein paar Videos gemacht, ja. Das ist einfach ein großes Ding und ich muss sozusagen, ich muss viel Vorarbeit leisten, damit man diesen Algorithmus RSA, also den asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus RSA versteht. Ja, deswegen, wir haben jetzt eine eigene Playlist, wo RSA drin ist. Und eigentlich habe ich immer noch nicht erklärt, wie RSA nur geht. Ne? Und ich habe aber die ganze Vorbereitung jetzt gemacht. Ich müsste das endlich mal fertigstellen. Ja. Ist mir bewusst, RSA, das kommt noch. Okay. So, dann haben wir den nächsten großen Block. Also es war Mathe und Theorie. Dann haben wir den nächsten Block. Literaturempfehlung. Also ich könnte mal drüber reden, was gibt's denn für gute Bücher in IT jetzt, ja, in der Informatik, die ich so empfehlen kann, für Studierende quasi. Ja. Was würde ich empfehlen, ja, wenn man bestimmte Dinge, ja, was ist mir so über den Weg gelaufen? Einfach mal so ein kleines Review von bestimmten Büchern. Je nachdem, wie man kann da mal so einen Überblick geben oder man kann ein Buch pro Beitrag sozusagen mal in der Tiefe behandelt, je nachdem. Nächster großer Block ist Career in Companies. Also ich habe ja schon mal so Videos gemacht über wie geht so ein Jobinterview oder wie bekommt man eine Stelle, worauf sollte man achten, wie plant man das überhaupt, die Karriere und insbesondere, wie ist denn das mit den großen Firmen? Ja, also Google, Apple, Facebook, ja, Meta und Microsoft zum Beispiel. Wie kann man da taktisch rangehen? Also über die Jobinterviews habe ich ja schon gesprochen, aber es gibt halt noch ein paar andere so Tipps und Erfahrungsberichte, wie man jetzt, wenn man in so eine große IT, also ein Global Player von IT, reinkommen will, was kann man da machen? Oder wie kann man da vorgehen? Das könnte man nochmal angehen zum Beispiel. Ja. Oder generell dieser Karrierepfad in Firmen, ja, wenn euch das interessiert. Gibt es ja noch viele andere Themen. Wäre auch eine Möglichkeit. Nächster Block ist Studium. Ja, Studium, also zum Beispiel sowas wie Master oder Bachelor, was ist besser für einen Job, für einen ersten Job? Oder was für Erwägungen sollte man tun, auch wenn man in die Forschung geht oder in die, was gibt's auch international für Alternativen? Ja, also das deutsche Modell ist so dieses klassische, noch früher hatte man ja Diplom, ja, jetzt hat man Bachelor und Master, aber es ist immer noch dieses klassische, ich mache den Bachelor, dann mache ich den Master, dann mache ich zum Beispiel einen PhD in Anglo-Saxon Raum sozusagen, Raum, also im angloamerikanischen Raum, so sagt man es eigentlich, ist es anders, ja, da wird es oft gemacht, du machst den Bachelor und dann machst du den PhD direkt danach, der Master fällt dann so als Seitendings noch ab, ja. Ist ja so anders aufgebaut und du hast auch diese PhD-Programme, also könnte man vergleichen, wie man das machen will. Man könnte eben vergleichen zwischen Industriekarriere und akademischer Karriere. Und dann war ein anderes Ding ist Vergleiche zwischen Studiengängen. Also Informatik hat viele, viele Ausprägungen. Also es gibt ja erstmal die klassische Informatik, Computer Science, sag ich mal. Dann gibt es aber noch Wirtschaftsinformatik oder technische Informatik. Oder dann gibt es noch diese Hybriden, sowas wie medizinische Informatik oder Bioinformatik und so weiter. Könnte man da drüber sprechen. Ja, dann natürlich akademisch, nächster Block, akademische Karriere und Forschung, ja. Also, da haben auch einige ihr Interesse bekundet. Das scheint irgendwie viele zu interessieren. Dass ich dann nochmal auf Konferenzen, also Workshops oder Symposium oder sowas, wie das läuft, also wie läuft das konkret ab bei so einer Konferenz? Hatte ich schon mal ein Video gemacht, aber das nochmal in der Tiefe. Wie wichtig ist das akademische Networking, ja? Das Begleitprogramm bei solchen Dingern und so weiter. Ja. Und nochmal, wie man ein Forschungsthema findet. Ich bin da auch schon mal drauf eingegangen, aber ich könnte es nochmal ein bisschen praktischer machen vielleicht, nochmal ein bisschen konkreter. Wie geht man da jetzt ran? Wie bin ich da selber rangegangen, um jetzt ein Forschungsthema zu finden, weil das einfach die erste große Hürde ist, wenn man anfängt zu promovieren zum Beispiel. Ja, dann haben wir noch so einen Block Psychologie, okay? Psychologie ist sowas wie eben, ich hatte schon drüber gesprochen, Imposter-Syndrom. Das habe ich selber. Ja? Also so Dinge, Beobachtungen, die ich an mir selber mache, die einem jetzt vielleicht so ein bisschen Angst machen können oder wenn man selbst an sich zweifelt oft. Jeder zweifelt an sich, ist ganz normal, okay? Also auch der Obercoolste, ja, das ist vielleicht so eine Art Schutz, ja, dass man halt so obercool rüberkommt und man lässt sich dann oder andere lassen sich dann beeindrucken, aber jeder zweifelt und jeder, es ist für jeden einfach, das Leben ist quasi für jeden eine Reise und jeder hat da seine eigenen Erfahrungen und jeder muss mit Unsicherheiten, Komplexität und so weiter kämpfen und dementsprechend dann hat man halt oft also Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, und das ist alles schwierig zu balancieren und manche sind anfälliger für so Selbstzweifel oder so. Wie geht man damit um oder wie mache ich das selber? So Imposter-Syndrom oder wie kann man mit Angst auch zum Beispiel, wenn es so solche schwierigen externen Events wie zum Beispiel der Krieg zum Beispiel, wie kann man damit umgehen? Wie mache ich das selbst? Das könnte man auch nochmal share. Na und dann generell noch ein Block, fällt mir jetzt gerade so ein. Ich kann generell die ganzen Vorlesungen, ja, die ich jetzt, also beim Masterkurs hatte ich ja gemacht, ne? Da sind aber ja bestimmte Themen, haben wir halt in Präsenz gemacht, die könnte ich nochmal aufnehmen. Und ich könnte das auch wahrscheinlich in Teile packen. Also, dass ich vielleicht einzelne Teile aus diesen, das sind oft große Blöcke geworden, die könnte ich nochmal aufteilen. Und ich könnte einzelne Häppchen draus machen aus diesen Vorlesungen, die wir schon haben. Und natürlich die Vorlesungen, die ich überhaupt noch nicht veröffentlicht habe, wie zum Beispiel Betriebssysteme, Netzwerke, Security, was ich jetzt gerade vorbereite und so weiter. Also Vorlesungen, das schreibe ich mir mal auf. Vorlesung, genau, schreibe ich mir gleich auf. das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das sind so die Themen, die uns so eingefallen sind. Wir machen da mal eine Umfrage, okay? So dass ich mich darauf einstellen kann, was so am interessantesten für euch wäre. Ihr könnt natürlich auch neue Vorschläge machen. Das war erstmal so, was wir so kurz gebrainstormt haben. Und das werde ich natürlich auch fortführen. Ah, Machine Learning, selbstverständlich, das fällt mir auch noch ein. Das war auch Machine Learning, das habe ich ja eigentlich auch sträflich vernachlässigt. Da habe ich so ein paar im Grunde Statistik-Videos gemacht, aber wir müssen da nochmal viel tiefer einsteigen. Wie geht denn das eigentlich? Auch mit praktischen Beispielen, ja, dass man mal konkret, also ich habe ja mehr so theoretisch drüber erzählt in den Videos, dass man das konkret mal durchzieht und dass man mal konkret ein Projekt implementiert, also jetzt auch wie man mit diesen ganzen Python-Libraries zum Beispiel rumdealt oder so, solche Packages wie eben PyTorch oder TensorFlow oder Seek Learn und so weiter und was es da alles gibt, wie man das eigentlich verwendet und so weiter. Das glaube ich auch Themen, die euch interessieren, gepaart mit eben der Fundierung, der theoretischen Fundierung, dass man auch wirklich versteht, wie funktioniert das eigentlich oder wie habe ich denn jetzt so ein Ergebnis zu interpretieren. Ja, dafür braucht man halt den theoretischen Background auch so ein bisschen oder auch, ja, da können wir auch Vertiefungen machen in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt ja auch eben Unterformen, wie zum Beispiel Natural Language Processing oder Image Processing, wo halt bestimmte andere Techniken ein bisschen prominenter sind als in anderen Bereichen. Oder Reinforcement Learning vielleicht, wenn es in Richtung eingebettete Systeme, auch Robotik geht oder so. Ich schreibe mir das nur gerade mal mit auf, ja. Okay, cool. Ja, ist mir so eingefallen. Also, wir machen die Umfrage, wie gesagt. Sagt, was ihr wollt. Sagt auch neue Themen. Kein Problem. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Und ich werde auch immer wieder updaten, wenn mir was Neues einfällt im Sinne von, was ich so mache als Professor. Das können wir ja als so ein ongoing Topic machen. Mache ich es nicht wöchentlich, so schnell ändert sich da nichts, aber ich in regelmäßigen Abständen gebe ich mal so Einblicke in das Professorenleben. Okay. Alles klar. Dann macht's gut. Bis bald.